Nutella Ferrero. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Und zwar wegen dem Produkt Nutella. Verbraucher zeigten sich schockiert in den USA, als sie festgestellt haben, dass das Produkt gar nicht gesund sei, wie es in der Werbung gezeigt wird. Ne? Eine Frau, die das Ganze, diese Sammelanklage ins Rollen gebracht hat, meinte, sie war schockiert, dass ihre Kinder das essen, weil in der Werbung gezeigt wird, dass es ein gesundes Frühstück ist. Ja. Und Ferrero zahlt jetzt 2,3 Millionen Euro als Entschädigung an diese amerikanischen Verbraucher diesen Monat und gab bekannt, dass sie in Zukunft ihre Marketingstrategien ändern würden. Und im letzten Jahr November fand schon was Ähnliches in Deutschland statt. Ferrero musste aufgrund eines Gerichtsurteils in Frankfurt auch ein Nutella-Etikett ändern, weil hier in Deutschland auch der Eindruck vermittelt wurde, dass das Produkt gesund sei. Das entschied das Oberlandesgericht im November 2011 in Frankfurt am Main. Ja, so kann es manchmal zugehen in der Wirtschaft und in den Medien. Uns wird was vorgegaukelt, was wir dann letzten Endes gar nicht bekommen, ja, als Verbraucher. In der Bibel geschieht sowas nicht. Hier wird kein Etikettenschwindel betrieben. Sie spricht von allen Nachteilen und Vorteilen. Und besonders Jesus ist es, der ganz krass die Wahrheit ausspricht und sich die direktesten Aussagen erlaubt. Und das ist auch etwas, was wiederum problematisch sein kann. Es gibt Texte in der Bibel, die einen ansprechen, die uns tiefen Trost vermitteln. Trost, den wir manchmal gebrauchen können, wenn wir sehen, wie Jesus mit den Menschen geredet hat, dann tat er das häufig auf eine liebevolle Art und Weise. Wenn er die Menschen gesehen hat, das Leid der Menschen, die Krankheit der Menschen, dann war er innerlich selber gerührt davon und hat innerlich mitgelitten. Und es gibt diese Texte und wir hören sie gerne, aber dann gibt es auch wiederum andere Texte in der Bibel, wo Jesus redet und es gibt diese Aussagen Jesu, die herausfordernd sind. Es sind Aussagen, die einen Widerspruch in uns auslösen, die uns vielleicht provozieren. Und der Text meiner heutigen Predigt gehört zur zweiten Gruppe. Er gehört zu der Gruppe von Texten, die offen und direkt sind, die aber unangenehm sein können. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Vers 57 bis 62. Lukas-Evangelium, Kapitel 9, die Verse 57 bis 62. Als sie auf ihren Weg weiterzogen, redete ein Mann Jesus an und sagte, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm, die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester, der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Zu einem anderen sagt er, folge mir nach. Der erwiderte, lass mich zuerst heimgehen und meinen Vater begraben. Jesus sagt zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkünde das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor aber lass mich von meiner Familie Abschied nehmen. Jesus erwiderte ihm, keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt etwas für das Reich Gottes. Also Jesus und seine Jünger sind hier auf dem Weg. Sie haben sich auf den Weg begeben nach Jerusalem. Sie ziehen durch Samaria. Das lesen wir in den Versen unmittelbar zuvor. Und die sind auf dem Weg zu einem Ort, wo sich das ganze Geschehen jetzt nun zuspitzt, wo der Höhepunkt von Jesu Wirken auf Erden stattfinden soll. Und nach diesem Text, unmittelbar nach diesem Text, wird uns berichtet über die Aussendung der 72 Jünger. Und während Jesus hier auf dem Weg ist mit seinem Jünger, begegnen ihm diese Männer. Wahrscheinlich sucht er jetzt gerade auf diesem Weg nach Jerusalem die ganzen Leute zusammen, die er aussenden will für das Reich Gottes. Er ruft Leute in die Nachfolge. Und der Erste kommt und spricht ihn an. Im Matthäus-Evangelium, wo uns auch von diesem Ereignis berichtet wird, da heißt es, es sei ein gebildeter Mann, es ist ein Schriftgelehrter. In Vers 57 sagt er, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Stell dir mal vor, du bist auf der Straßenevangelisation oder beim Straßeneinsatz und dann kommt jemand auf dich zu und sag dir das. Oder vielleicht so, wie wir es haben wollen, ich will mich bekehren. Ich weiß nicht, was ihr denken würdet, ich würde denken, Ast rein, ich schreibe heute die Apostelgeschichte weiter. Ja. Ich muss der Person nicht erklären, was sie zu tun hat, sie weiß schon, was sie tun muss. Ich muss sie nicht erstmal anhalten, hallo, entschuldigen Sie, ich mache eine Umfrage zum Thema Religion. Ja, okay, dann halt nicht, ja, tschüss. Ja. Die Leute kommen selbst auf einen zu. Und so ist es hier bei Jesus. Er ist unterwegs und dann kommt jemand von selbst auf ihn zu und fragt gar nicht, was er zu tun hat, sondern er weiß, dass er ihm nachfolgen muss und sagt freiwillig, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Und diese Wörter stechen ins Auge, finde ich. Er will mitkommen, egal wohin. Und was macht Jesus hier nun? Er fällt ihn nicht um den Hals, freut sich nicht darüber, antwortet ihm mit einer Metapher. Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er beschreibt mit dieser Metapher die Härte der Nachfolger. Es ist keine Verneinung und er will nicht, dass der Mann jetzt weggeht oder ihm nicht nachfolgt. Aber er weist darauf hin, was Nachfolge bedeuten kann. Die Tiere haben Orte, an denen sie sich geborgen fühlen, an denen sie Schutz haben, aber der Menschensohn hat kein Zuhause und sein Los ist ungewisser als das der Tiere. Er hinterfragt also quasi diese ganze Idee dieses Mannes. Hast du dir das wirklich gut überlegt? Es wird nicht einfach werden. Und diese Nachfolge birgt gewisse Gefahren und Risiken in sich. Jesus ist kein Blender. Er verspricht nicht das Blaue vom Himmel. Er spricht es aus, wie es ist. Wenn du nachfolgst, dann wirst du heimatlos sein. Diese Aussage galt besonders für diesen Mann damals, der sein Zuhause hätte verlassen müssen und ihm jetzt hinterhergezogen wäre nach Jerusalem, einfach durch das Land mit diesem Wanderprediger Jesus. Doch wie sieht es heute aus für uns? Gilt das auch für uns heute, die wir alle schöne Wohnungen und Häuser haben? Können wir Leute überhaupt noch konfrontieren mit so einer Aussage? Wir wollen doch alle, dass wir eine ansprechende Gemeinde sind. Wer von uns würde schon auf den Gedanken kommen, dass wenn jemand hierher kommt, ihn mit den Worten zu begrüßen, aha, Sie wollen also bei uns eintreten, sehr schön, Folgendes müssen Sie beachten, Sie werden in Zukunft ausgestoßen sein, heimatlos, Teilnahme ist hier Pflicht, es gibt nichts mehr, was sich zwischen Sie und uns stellt und dann können Sie mitmachen, anders geht's nicht. Ja. Also wer so ein Kontaktgespräch von uns machen würde, von dem würden wir denken, ja okay, der hat noch einiges nicht gelernt. Wir sind doch eine Freikirche, eine freie Kirche, ja, und so eine Schwarz-Weiß-Malerei, die wollen wir hier nicht. Dass hier alle Grautöne weggestrichen werden. Dieses ganz oder gar nicht, das passt ja heute nicht. Ja, es wäre schon komisch, wenn wir so heute mit Menschen reden würden. Aber das Problem ist, Jesus hat so mit den Menschen geredet. Und ich glaube, dass wir diese Heimatlosigkeit auch immer noch ein Stück weit predigen müssen. Ich sage euch auch warum. Denn die Bibel sagt an vielen anderen Stellen, dass wir Fremde sind und keine bleibende Stadt haben. Unsere Bürgerschaft ist nicht auf Erden, sondern im Himmel. Könnt jetzt hunderte von Stellen anführen, also Hebräerbrief, Philipperbrief, Epheserbrief finden wir das auch. Wir leben hier, aber unser Zuhause ist irgendwo anders. Der Theologe Karl Barth hat das mal zusammengefasst mit einem Bild auch. Er sagt, der Christ ist wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Er sitzt auf dem Dach, was die Erde darstellt, aber unter dem weiten, offenen Himmel, der das ist, was ihn erwartet, der sein Zuhause eigentlich ist. Der Christ ist wie ein Vogel auf dem Dach unter diesem weiten Himmel. Wenn man also Christ ist, wird man sich, oder wenn man Jesus nachfolgt, wird man sich auch heute immer noch heimatlos fühlen in der säkularen Gesellschaft. Man kann nicht überall lustig mitmischen, wenn man Christ ist. Wenn unsere vorherrschende Kultur von den Maßstäben der Christenheit abweicht, dann wird man sich immer heimatlos fühlen in der Kultur. Und es ist keine Schande, es ist was ganz Normales. So, und weiter hier im Text geht es mit weiteren schroffen Aussagen Jesu. Zu einem anderen Mann, der uns nicht näher beschrieben wird, sagt er, nachdem dieser seinen Vater begraben will, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkündige das Reich Gottes. Wir wissen nicht, wie lang der Vater des Mannes noch zu leben hat. Manche Prediger betonen das besonders. Kann ja sein, dass er noch, was weiß ich, 2 Jahre leben sollte oder noch länger. Aber ich denke, man spricht doch nicht von dem unmittelbaren Tod eines Familienmitglieds, wenn es noch ein langes Leben vor sich hat. Ja, daher glaubt man, dass der Vater entweder bereits tot war oder kurz davor stand vor dem Tod. Und deswegen fordert dieser Text mich eigentlich so auf den ersten Blick zum Widerspruch heraus. Ist es nicht ein ehrbarer Akt, als Sohn seinen Vater bestatten zu dürfen? Seit biblischen Zeiten gehört im Judentum das Geleit für die Toten und die Teilnahme am Begräbnis zu einem verpflichtenden Liebeswerk. In den kleinen galiläischen Dörfern ließ man alles stehen und liegen, um sich an der Totenklage und am Begräbnis zu beteiligen. Dass die Lebenden ihre Toten begraben und allzumal die Kinder ihre Eltern, das gehörte damals zum religiösen Grundsatz der Gesellschaft. Selbst den Sabbat hat man im Judentum dafür aufgehoben. Ja, man hat den Sabbat für nichts aufgehoben, aber selbst dafür hat man den Sabbat aufgehoben. Aber selbst das gestattet ihm Jesus nicht. Er stellt sich selbst, wie er immer ist, über die ganzen religiösen Verpflichtungen dieser Zeit. Und sagt ihm, die geistlich Toten, also die Menschen, die ohnehin ihm nicht nachfolgen wollen, sollen diese Aufgabe für den Sohn übernehmen. Jesus kann nicht warten. Es muss jetzt geschehen. Menschen, die den Ruf von Jesus hören und es aufschieben, handeln falsch. Was der angesprochene Mann tut, wissen wir nicht. Er muss sich jedenfalls entscheiden zwischen den üblichen religiösen Verpflichtungen und dem Ruf Jesu. Beides kann er nicht machen. Nachfolge bedeutet also Loslösung. Nicht nur von Sicherheit, wie wir zuvor gesehen haben, sondern auch von Tradition und Überzeugungen. Es muss einen Bruch geben mit dem bestehenden Lebenswandel, wenn er der Verkündigung des Reiches Gottes im Weg steht. Kennen wir das nicht selbst irgendwo vielleicht auch aus unserem Leben? Da gibt es manchmal Ziele, Wertvorstellungen, die unseren christlichen Lebenswandel so ein wenig beeinträchtigen. Ich selber kenne das aus meinem Leben. Manchmal bin ich so beschäftigt gewesen, dass ich das Reich Gottes am liebsten auf übermorgen verlegt hätte. Viele Menschen sind im Beruf so eingespannt oder in anderen Aktivitäten, Studium und was nicht alles. Die Gesellschaft wird ja immer komplexer, man muss sich ja immer weiterbilden, dass man glaubt, das Reich Gottes könnte man erst im Ruhestand anpacken. Aber Jesus zeigt, dass es wirklich dringend ist. Die Nachfolge hat allerhöchste Priorität vor allen anderen Dingen. Und Jesu Schroffheit reißt hier im Text nicht ab. Es geht immer so weiter. Sie wird noch schlimmer sogar. Wir haben es hier heute Morgen, habe ich ja schon in der Einleitung gesagt, nicht mit dem milden und bequemen Jesus zu tun, sondern mit dem radikalen Wanderprediger, der an anderen Stellen Formulierungen liebt wie den Balken in unserem Auge, uns empfiehlt, die Hand abzuhauen und das Auge rauszureißen, uns empfiehlt, Vater, Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern zu hassen. Ein weiterer Mann, der auch guten Willens ist, ihm nachzufolgen, äußert, ich will dir nachfolgen, Herr, zuvor aber lasse mich von meiner Familie Abschied nehmen. Auch das ist doch ein ganz normales, ehrbares Ziel, oder? Man kann doch vorher seiner Familie Tschüss sagen, bevor man sich mit diesem radikalen Wanderprediger ins Ungewisse begibt, oder? Ins Nichts, ja. Aber es ist nicht, also ich habe mir Gedanken mal über den Text, habe mir das Wort, die Wörter betrachtet, die Jesus hier ausspricht. Es ist nicht der Abschied, der Jesus so stört. Der Mann drückt mit seiner Aussage aus, dass er innerlich eigentlich unfähig ist zur Trennung von seinem Haus. Also von allen diesen ganzen Leuten, die in seinem Haus sind, mit denen er sein Leben teilte. Er will Abschied nehmen, aber dieses Wort, das er verwendet, zeigt das geteilte Herz mit auf. Hier ist also jemand, der zwiegespalten ist, der zurückschaut, der nicht so richtig will und kann, der zwar nachfolgen will, aber irgendwie immer wieder zurückschaut auf das, was er eigentlich noch hat. Und Jesus' Antwort wendet sich an diesen Mann und über ihn hinaus an alle Menschen, die zu dieser Zeit von Jesus hörten. Er erwidert ihm: Keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmal zurückblickt, taugt etwas für das Reich Gottes. Und wie so oft ist seine Antwort wieder eine Metapher von Jesus. Wer seinen Acker pflügen will und dabei Furche für Furche ziehen muss, der muss nach vorne schauen, damit sie auch gerade wird. Wer zurücksieht, kommt nicht vorwärts. Er schaut in die falsche Richtung. Ich habe mir hier aus einem Lexikon eine Erklärung zu diesem Pflug herausgesucht, die ich euch mal kurz vorlesen möchte. Das schreibt ein Theologe: Der sehr leichte palästinensische Pflug wird mit einer Hand regiert. Diese eine Hand, meist ist die linke, muss gleichzeitig die senkrechte Stellung des Pfluges wahren, seine Tiefe durch Druck regulieren und ihn über im Wege stehende Felsen und Steine hinwegheben. Die andere Hand braucht der Pflüger, um die störrischen Ochsen mit dem etwa 2 Meter langen, an der Spitze mit einem eisernen Stachel versehenen Treibstock anzutreiben. Gleichzeitig muss der Pflüger zwischen den Tieren hindurchblicken, ständig die Furche im Auge behalten. Diese primitive Art des Pflügens erfordert Geschick und konzentrierte Aufmerksamkeit. Wenn der Pflüger sich umblickt, wird die neue Furche schief. Also es ist eine Metapher, die für den heutigen Menschen etwas unbekannt ist, die auch vielleicht gar nicht so nachvollziehbar ist. Aber der Kern ist: Wenn man rückwärts schaut, dann kommt man aus der Bahn. Dann kommt man aus der Bahn. Die Rückschau in die Vergangenheit lähmt und lenkt ab von dem Weg, für den ich mich dann eigentlich entschieden habe. Die Vergangenheit gehört zu unserem Leben, klar, das ist auch okay. Und man kann auch mit seiner Vergangenheit haushalten. Aber nur wer ständig zurückschaut auf sein altes Leben, auf Dinge, die der Nachfolge im Wege stehen, der kommt vom Weg ab, der rennt gegen Hindernisse, er verliert Jesus aus den Augen. Und deswegen sagt Jesus: Solch ein Mensch taugt nicht für das Reich Gottes. Ich denke nicht, dass dieser Mann, der Jesus damals begegnet ist, aufgerufen wurde, seine Verpflichtung vollständig aufzulösen in seiner Familie und für immer aufzuheben, nie wiederzukommen oder so. Wahrscheinlich war es so, dass er sie nur für eine gewisse Zeit verlassen musste. Aber Jesus zeigt ihm, dass er nicht bereit ist dazu und dass er eine falsche Haltung hat, ja, eine falsche Haltung gegenüber dieser Nachfolge. Jesus muss eine andere Haltung in unserem oder eine andere Stellung in unserem Leben einnehmen, in seinem Leben dieses Mannes. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann können wir nicht zurückschauen und unser Leben bedauern, das jetzige, aktuelle Leben, das Christenleben. Wir können nicht zurückschauen und bereuen: Leider bin ich Christ, wenn ich noch so leben würde wie damals, dann würde ich richtig auf den Putz hauen oder dann würde ich dies und das tun, dann hätte ich wieder so einen Mordsgaudi wie früher. Aber heute geht das nicht, es ist ein bisschen langweilig, als Nachfolger Jesu Christi dahin zu vegetieren. Ja. Diese Art von Zurückschauen ist gefährlich. Von diesen Menschen redet Gott hier. Von Leuten, die nicht mit dem Herzen nicht ganz bei der Sache sind, sondern einen Teil ihres Herzens doch in der Vergangenheit gelassen haben. Diese drei Personen, denen Jesus hier begegnet, wird allen eins deutlich: Man kann das Reich Gottes nicht zum Nulltarif bekommen. Erlösung der Sünden haben wir umsonst empfangen, aber das christliche Leben kostet etwas. Es kostet das eigene, autonome Leben. Nachfolge im Lukas-Evangelium bedeutet, sich zusammen mit Jesus auf den Weg zu machen nach Jerusalem. Es bedeutet, allen Schutz und häusliche Geborgenheit aufzugeben. Es bedeutet, Verpflichtungen aufzugeben. Und es bedeutet auch das Aufgeben von alten Bindungen. Und vielleicht ist es jetzt noch nicht hier so durchgekommen, deswegen sage ich es nochmal: Es ist nicht falsch, eine Heimat zu haben. Oder wir haben auch ein Recht darauf, unsere Toten zu begraben. Und wir haben auch eine Verantwortung für unsere Familie, für unsere Partner, für unsere Kinder und Eltern und Geschwister und was nicht was. Aber der Text will das gar nicht ansprechen. Der will gar nicht die Antwort darauf geben, ob wir diese Verantwortung haben oder nicht haben. Er spricht von einem anderen Thema. Er spricht davon, wie man zu Jesus zu stehen hat und welche Prioritäten man setzen muss, damit man ihm nachfolgen kann. Im Zentrum dieses Textes stehen zwei Dinge, und so habe ich auch den Titel meiner Predigt überschrieben: Aufbrechen und Abbrechen. Ja, diese zwei Dinge stehen im Zentrum. Mit Jesus aufbrechen bedeutet abbrechen. Wir sind zwar nicht mit Jesus zusammen auf dem Weg nach Jerusalem, wie diese Menschen damals, die ihm da begegnet sind, aber das bedeutet nicht, dass heute Jesus nicht mehr unterwegs ist und nicht mehr sein Reich baut. Jesus ist unterwegs und er will, dass Menschen mit ihm zusammen aufbrechen. Doch dafür müssen sie alles, was sie daran hindert, abbrechen. Nachfolge hat seinen Preis. Jesus will keine Fans, sondern er will Nachfolge haben. Es reicht ihm nicht, dass man mit ihm sympathisiert, dass man irgendwie eine emotionale Beziehung längerfristig aufbaut und vielleicht auch mal Geld spendet. Er will jemanden haben, der nachfolgt und der wirklich am aktiven Geschehen mitmacht. Und das kostet was. Und wer nicht dazu bereit ist, diesen Preis zu zahlen, der kann nicht sein Nachfolger sein. Der taugt nicht für das Reich Gottes. Und ich möchte euch heute Mut machen, diesen Text auch aus Gottes Hand zu nehmen. Es ist auch nicht einfach für mich, das zu predigen. Vielleicht denkt ihr, ich stehe hier vorne und mir macht das Spaß oder so. Ich saß zu Hause und hatte auch eine kleine innerliche Krise mit dem Text gehabt, bevor ich mit der Predigt fertig wurde, und habe auch zu Marianne gesagt: Wie kann er das sagen, dass du, wenn du zurückschaust auf deine Familie, dass du nicht für das Reich Gottes taugst? Wie kann er sowas sagen? So, wie kann ich das überhaupt für mich nehmen, ja? Ich möchte uns Mut machen, diesen Text aus Gottes Hand zu nehmen, wie wir auch die guten Dinge aus Gottes Hand nehmen, die ganzen tröstenden Worte, die wir in der Bibel lesen, ne? Ja, nicht nur diese tröstenden Worte einfach zu hören, sondern auch das zu nehmen und zu hören, was uns vielleicht auch ein Stück ermahnt und weiterbringen möchte. Wenn du mit Jesus aufbrechen willst, dann musst du alles, was dich an deinem Aufbruch hindert oder ihn hinausschiebt, abbrechen. Ja, Amen.